Hey, wir sind zurück. Hier kommt unsere neue Podcast-Folge. Heute schauen wir uns gemeinsam etwas an, das du wahrscheinlich jeden Tag benutzt, ohne groß darüber nachzudenken. Den USB-Anschluss. Genau. Und dein Material dazu ist ja eine faszinierende Zeitreise, die uns direkt mitten in die 90er katapultiert. Man riecht das förmlich, den Staub in den Lüftergittern, das warme Plastik.
Ja, das war eine andere Welt. Und wir verfolgen heute mal den Weg von diesem Kabelsalat damals zu dem einen Stecker, der heute fast alles kann.
Und die Mission für dich als Zuhörer ist quasi zu verstehen, dass diese Einfachheit, die wir heute haben, das Ergebnis einer langen, oft frustrierenden, aber am Ende revolutionären Reise ist.
Eben. Lass uns mal direkter einsteigen. Stell dir mal die Rückseite von so einem PC vor, sagen wir 1995.
Uff, das war ja kein Designobjekt, das war eher ein schlecht sortierter Werkzeugkasten.
Ganz genau. Für jede einzelne Funktion gab es einen eigenen Anschluss. Nichts war kompatibel. Du hattest diese runden PS2-Anschlüsse für Maus und Tastatur, die man auf keinen Fall im laufenden Betrieb anfassen durfte.
Bloß nicht.
Sonst war sofort ein Neustart fällig. Das ist heute unvorstellbar, oder? Zwei verschiedene Stecker für Maus und Tastatur.
Total. Und was gab's noch?
Also da war der serielle Anschluss, der COM-Port, meistens fürs Modem. Und für den Drucker dieser riesige, breite Parallelport.
Ah, der mit den 25 Pins und diesen klobigen Schrauben zum Festdrehen.
Genau der. Und wenn du zocken wolltest, brauchst du noch einen Gameport für den Joystick. Ein reines Wirrwarr.
Das ging ja so weit, dass der Satz, kannst du mal den Drucker anschließen, eine echte Drohung war.
Absolut. Aber das Kabel war ja nur der Anfang vom Schrecken.
Stimmt, das eigentliche Drama kam ja erst danach. Eben, du musstest Treiber von der Diskette oder CD installieren und dann beten, dass es keine Ressourcenkonflikte gibt. Dieses Stichwort. Interrupts.
Jedes Gerät wollte quasi seinen eigenen Kanal zum Prozessor. Und wenn sich zwei Geräte aus Versehen den gleichen Kanal teilen wollten,
stand alles still, Chaos.
Purer Stillstand. Das führte dann zu so einer Art Galgenhumor, oder?
Ja, Humor aus Verzweiflung. Du hattest doch dieses Beispiel mit dem Zettel, der im Büro hing.
Wenn der Parallelport wieder spinnt, nicht schreien, erst atmen, dann neu starten. Besser kann man diese Zeit nicht zusammenfassen.
Und genau in dieses Chaos platzt dann die Idee eines universellen Anschlusses.
Der Universal Serial Bus. Man sollte meinen, das klang wie eine Offenbarung, aber die erste Reaktion war eher Skepsis.
Wirklich? Warum das?
Naja, die Befürchtung war halt, man kriegt so einen Kompromiss, der nichts richtig kann. So wie wenn du mit einem Schraubenzieher versuchst, einen Nagel in die Wand zu hauen. Aber die Ziele der Entwickler, die waren von Anfang an revolutionär.
Was genau wollten die dann erreichen?
Also im Kern vier Dinge. Erstens, ein einziger Standard für fast alles. Zweitens, echtes Plug and Play. Einstecken, läuft. Ohne Konfiguration.
Okay.
Drittens, Hot Plugging. Das war damals pure Magie. Geräte im laufenden Betrieb an- und abstüpseln. Und viertens sollte der Anschluss auch Strom für kleinere Geräte liefern.
Die Idee klingt also super. Aber der Start 1996 mit USB 1.0, lief der so glatt, wie erhofft?
Nicht im geringsten. Der Start war, sagen wir, holprig. Es war pädagogisch wertvoll. Man hat Geduld gelernt.
Wie meinst du das?
Naja, die Geräte haben sich oft verhalten wie beleidigte Katzen. Du hast sie angeschlossen, aber sie wurden einfach nicht erkannt. Oder nur manchmal.
Woran lag's?
Am Standard selbst.
Weniger am Standard, mehr an der Umsetzung. Die Controller-Chips in den Rechnern waren noch nicht ausgereift, die Treiber voller Fehler. Es war eher ein Glücksspiel.
Teamwork bedeutete dann, vier Neustarts in einer Stunde zu schaffen, um eine Maus ans Laufen zu kriegen.
Genau so. Das war nicht gerade eine Erfolgsgeschichte am Anfang.
Was war dann der Wendepunkt? Was hat USB gerettet?
Der kam zum Glück recht schnell, schon 1998 mit USB 1.1. Das war der Moment, wo es sich anfühlte, als hätte jemand endlich alle Schrauben nachgezogen.
Ah, es wurde also stabiler, deutlich stabiler. Und die Kompatibilität wurde massiv besser. Es war kein Experiment mehr, es war ein Plan. Gab es da so einen Aha-Moment, wo dir klar wurde, okay, das setzt sich jetzt durch?
Ja, den gab es. Das war, als man das erste Mal eine Maus im laufenden Betrieb in den USB-Port gesteckt hat. Und der Cursor hat sich einfach bewegt.
Einfach so?
Einfach so. Kein Neustart, keine Fehlermeldung, kein Fluchen. Da wurde das große Versprechen plötzlich real.
Krass. Aber von welcher Geschwindigkeit reden wir hier? Das war ja sicher noch nicht so berauschend.
Überhaupt nicht. Wir reden von Low Speed mit 1,5 Megabit pro Sekunde für Maus und Tastatur und Full Speed mit 12 Megabit.
Okay, für einen Scanner vielleicht ausreichend, aber für große Datenmengen ein Geduldsspiel.
Genau. Der echte Durchbruch brauchte vor allem eines: mehr Tempo. Und das kam dann im Jahr 2000 mit USB 2.0.
Genau, Gassner der Gamechanger. Plötzlich hieß es High Speed mit theoretisch bis zu 480 Megabit pro Sekunde. 40 Mal schneller.
Das muss sich ja wie ein Befreiungsschlag angefühlt haben.
Absolut. Ich erinnere mich an den ersten USB-Stick im Büro. Ein Kollege kommt rein, hält dieses winzige Plastikding hoch, als hätte er das Rad neu erfunden.
Aha.
Steckt es rein und?
Und es passiert nichts Schlimmes.
Kein Treibertheater, kein Neustart. Das Laufwerk erschien einfach. Peng. Da war's.
Und das hat ja wirklich alles verändert, wie wir mit Daten umgehen.
Vollkommen. Das war das Ende der Ära von Disketten und CD-Rolling für den schnellen Austausch. Stick rein, Daten drauf, Stick raus, fertig.
Daten wurden plötzlich wirklich mobil.
Und unkompliziert. Und damit wurde der Standard zur Massenware. Alles war plötzlich USB. Drucker, Kameras, MP3-Player, externe Festplatten. Die alten Ports an der PC-Rückseite wurden langsam aber sicher überflüssig.
Aber diese weite Verbreitung hat doch sicher auch neue Probleme mit sich gebracht, oder? Wenn alles billig wird?
Genau das. Mit dem Erfolg kamen modernere Probleme. Plötzlich ging es um die Qualität von USB-Kabeln. Es gab billige Hubs, die nicht stabil liefen.
Oder Geräte, die zu viel Strom gezogen haben.
Exakt. Der Ärger hat sich also von der Software auf die Hardware verlagert. Aber für große Dateien war selbst USB 2.0 irgendwann einfach zu langsam.
Und das war dann die Steilvorlage für die nächste Generation, nehme ich an.
Genau. Für USB 3.0, das kam 2008, mit dem Namen Superspeed und 5 Gigabit pro Sekunde. Wieder ein Quantensprung.
Und das hat man im Alltag dann auch wirklich gemerkt? Enorm. Du musstest beim Kopieren von einem Film nicht mehr weggehen und Kaffee kochen. Die Übertragung war oft so schnell, dass man dachte, oh, schon fertig. Es fühlte sich an, als hätte jemand den Flaschenhals entfernt. Und die hatten doch auch dieses Erkennungsmerkmal, die blauen Ports? Ja, genau. Die blauen Ports waren fast ein Statussymbol. So nach dem Motto, schau her, mein Gerät ist modern. Ein einfaches, aber echt effektives Marketing. Aber bei all dem Fortschritt, ein fundamentales Problem ist geblieben. Ein Running Gag, den wirklich jeder von uns kennt.
Oh ja, der USB-A-Stecker, das Phänomen der USB-Superposition.
Passt nicht, umdrehen. Passt immer noch nicht, zurückdrehen.
Und er gleitet rein. Es ist ein universeller Test, ob man noch aufmerksam ist.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er beim ersten Mal passt, ist physikalisch unmöglich.
Stimmt. Aber trotz dieses kleinen Ärgernisses war die Abwärtskompatibilität ein riesiger Vorteil, oder?
Absolut entscheidend. Du konntest alte Geräte an neuen Ports nutzen und umgekehrt. Natürlich nur mit der langsameren Geschwindigkeit, aber das Ökosystem wurde nicht zerrissen. Der Übergang war fließend.
Auch wenn es natürlich neue, verwirrende Stecker wie Micro-USB 3.0 gab. Und dann, nach all den Jahren des Drehens und Fluchens, kam die Erlösung. USB-C.
Genau. Und die erste Reaktion war ja nicht wow, schneller, sondern ein kollektives, erleichtertes Endlich.
Endlich ein Stecker, der immer passt.
Endlich symmetrisch. Und endlich klein und robust genug für die immer dünneren Geräte, für Smartphones und ultradünne Laptops.
Aber das war ja nicht alles. Es war mehr als nur eine neue Form, oder? Mein, und das ist der faszinierende Punkt. USB-C ist nicht nur eine neue Form, es ist eine komplett neue Philosophie. Der Stecker ist quasi nur die physische Grundlage für eine Plattform, die unglaublich viele Rollen übernehmen kann.
Was für Rollen denn zum Beispiel?
Also, neben den Daten kann der Anschluss über Power Delivery genug Strom liefern, um einen Laptop aufzuladen. Das war das Ende des Rucksacks voller Netzteile.
Ein Ladegerät für alles.
Eben. Und derselbe Port kann je nach Gerät auch noch ein hochauflösendes Videosignal an einen Monitor ausgeben.
Das hat den modernen Arbeitsplatz ja komplett umgekrempelt. Ein einziges USB-C-Kabel wird zur Dockingstation.
Genau. Du steckst es an dein Notebook und es lädt, steuert den 4K-Monitor an und überträgt Daten. Alles über diesen einen winzigen Port.
Aber diese Flexibilität hat doch auch ihren Preis, oder?
Ja, und der Preis heißt neue Verwirrung. Denn ein USB-C-Anschluss sieht zwar immer gleich aus, aber was er kann, ist von Gerät zu Gerät und von Kabel zu Kabel völlig unterschiedlich. Das heißt, der eine Port kann nur laden, der nächste kann Video, ein dritter ist vielleicht noch viel schneller.
Exakt. Die Komplexität ist nicht weg, sie hat sich nur vom Stecker auf die Spezifikationen verlagert.
Und das bringt uns quasi in die Gegenwart, zu USB 4.
Richtig. Und da wird USB endgültig zu einer Art universellen Transportsystem. Es geht nicht mehr nur darum, eine Art von Daten durchzuschieben.
Wie meinst du das, Transportsystem? Der Fachbegriff ist Tunneling. USB 4 kann verschiedene Signale, also Daten für deine Festplatte und gleichzeitig das Bildsignal für den Monitor, intelligent bündeln und über eine Leitung schicken.
Wie ein Güterzug mit verschiedenen Waggons für unterschiedliche Fracht.
Perfektes Bild. Und der Standard sorgt dafür, dass jeder Waggon die Bandbreite kriegt, die er gerade braucht. Und das Ergebnis ist der moderne Luxus. Ein Kabel ins Notebook und der ganze Arbeitsplatz ist verbunden. Monitor, Netzwerk, Maus, Festplatte, Strom. Wahnsinn. Und die Entwicklung steht ja nicht still. USB 4 Version 2.0 ist schon angekündigt. Verdoppelt die Datenraten nochmal.
Für Profis dann, nehme ich an.
Genau, für Leute, die mit extrem schnellen SSDs arbeiten oder mehrere hochauflösende Displays ansteuern müssen. USB hat nicht nur ein paar alte Ports ersetzt, es hat unsere Erwartungen an Technik fundamental verändert.
Du erwartest heute einfach, dass du ein Gerät anschließt und es funktioniert. Sofort.
Genau. Ohne Neustart, ohne Konflikte. Und diese Erwartung ist nicht natürlich. Sie ist das Ergebnis dieser langen Entwicklung. Die Komplexität wurde ja nicht beseitigt, sie wurde nur unsichtbar gemacht.
Sie wurde in den Standard verlagert. Weg vom Nutzer. Eben. Was mich zu der Frage bringt. Warum ist USB trotz des ganzen Versionschaos und der verwirrenden Namen USB 3.1, Gen 1, Gen 2
so dominant geblieben? Weil es am Ende immer wieder sein Kernversprechen eingelöst hat. Ein Kabel, einstecken, weiterarbeiten. Diese grundlegende Zuverlässigkeit hat über jede Verwirrung gesiegt. Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich. USB hat uns an eine unsichtbare Komplexität gewöhnt. Der Stecker ist einfach, die Technik dahinter aber enorm. Frag dich doch mal, wo in deinem Leben wünschst du dir noch so einen USB-Moment? Also eine einzige, elegante, einfache Lösung für ein sonst chaotisches und kompliziertes Problem.
Das war unser Podcast von der itblog.de. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Hinweis zur Produktion. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, NotebookML und Google Gemini. Texte und Ideen von Silvio Mertsch. Bis zur nächsten Folge.